trash can.
Nur für den Fall, dass zukünftige Zeitreisende mit einem nostalgischen Faible für Kultur irgendwann die große Mülltonne der Zeitgeschichte öffnen und im Jahr 2013 landen sollten, die Welt ist Ende 2012 nicht untergegangen, aber das Folgejahr, das mit der großen dicken 13 hinter der 20, ist das Jahr, in dem einige Fatalisten, Kulturpessimisten und Musikjournalisten die Musik als endgültig auf den Müll gelandet ansehen. Und zwar nicht nur Musik in Form von Hör- und Fühl- oder vorstellbaren Tonträgern wie Vinyl, CD oder MP3, sondern auch Musik als Kultur- und Werteträger. Zumindest weisen die Debatten, die 2012 das Musikgeschäft bestimmt haben, darauf hin. Musik bringt nichts Neues mehr hervor, ist regressiv und badet in Gestern. Musik hat die Hoffnung auf Zukunft aufgegeben und sich von der Gegenwart abhängen lassen. So die Message von Simon Reynolds, 2012 auf Deutsch erschienener Resignationsschrift Retromania. Musik als Bestandteil der vielbeklagten, downloadbaren Kostenlos-Kultur. Musik, die nur noch als Linkliste oder Streamingdienst-Playlist gehört wird, ernährt ihre Urheber nicht mehr und spricht einem Kulturgut auch jeglichen ideellen Wert ab. So die Debatte, die im März 2012 im Zündfunk mit Sven Regeners Wutanfall startete und schnell das Urheberrecht ins Zentrum der politischen Debatte rückte. Ende 2012 ist im österreichischen Limbus Verlag ein weiteres Werk erschienen, das sich mit dem Wert von Musik beschäftigt. Musik ist Müll, lautet sein provokanter Titel. Verfasst ist der 125-seitige Essay vom Salzburger Popjournalisten und Musiker Didi Neidhardt und dem Innsbrucker Schriftsteller und Solomusiker Hans Platzgummer, unter anderem Mitglied des ehemaligen Rockduos H.P. Zinker, des Synthie-Pop-Trios Queen of Japan und temporäres Mitglied der Goldenen Zitronen. Anhand eines fiktiven Generationenkonflikts zwischen einem Musikliebhaber und seinem 11-jährigen Sohn, die zwar eng miteinander verwandt sind, was Musiksozialisation, Musikverständnis und Musikkonsum betrifft, jedoch Welten voneinander entfernt, stellt Musik ist Müll die Frage nach dem aktuellen Wert von Musik und arbeitet sich dabei an Themen wie Sinn und Unsinn von Streamingdiensten, Urheberrecht und Popakademien ab. Der Zündfunkgenerator bittet die Musik- und Müllforscher Hans Platzgummer und Didi Neidhardt heute zum Gespräch über den Stellenwert von Musik im Jahr 2013. Von Musik und Müll über die Abgründe der Popmusik. Ein Gespräch mit Didi Neidhardt, Hans Platzgummer und Katja Huber.
Trashcan von Ken Williams. Man beachtet damals schon, also 1965, Lichtjahre vor Bands wie den einstürzenden Neubauten oder Pussy Galore, schon mit Blechschlagzeug. Ausgewählt von Didi Neidhardt, weil er als Trashologe die Nummer Trashcan fast schon als Hymne ansieht. Und in Mülltonnen schnüffeln wir heute auch rum. Der Pop-Theoretiker und Musiker Didi Neidhardt und der Musiker und Autor Hans Platzgummer sind heute zu Gast im Zündfunk-Generator. Hallo Didi, hallo Hans.
Hallo.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Danke, bitteschön. Ihr habt ja als Rahmenhandlung für euer Essay eine Vater-Sohn-Konstellation gewählt, also einen klassischen Generationenkonflikt, bei dem der Vater den Interessen oder Desinteressen seines Sohns erstmal relativ verständnislos gegenübersteht. Eure Perspektive ist in dem Fall auf jeden Fall die des Vaters. Was war denn so euer klassischer Generationenkonflikt mit euren Eltern, falls es den gab?
Also bei mir, das war der Generationenkonflikt, das wäre dann in den frühen 80ern gewesen. Mit meinen Eltern, der war natürlich noch viel dezidierter, politischer, kämpferischer, als in diesem Buch ist, wo es mehr um Musik und um die kulturgesellschaftlichen Dinge geht. Damals war natürlich ich als Punk und mein Vater auch noch als Polizist noch dazu. Da gab es diesen richtigen Straßenkampf ausartenden, das Gefecht und die ständige Provokation. Das geht natürlich in dieser Form heute gar nicht mehr, dass es so ein richtiger Generationenkampf ist, also von einer rebellischen Jugend gegen eine konservativ-reaktionäres Elternhaus. In dieser Form ist das, glaube ich, jetzt heutzutage nicht mehr richtig möglich. Da sind bei mir ganz anders die Fetzen geflogen. Natürlich geht hin bis zur Enterbung und zu Straßenschlachten bei den Chaostagen und so Zeug.
Wo dir dein Vater dann gegenüberstand, oder?
Das war mein Bruder, der ist dann auch noch zur Polizei gegangen. Aber es war natürlich damals die Zeit ganz anders. Da war zum Beispiel auch in der Innenstadt Sitzverbot für Punks in Innsbruck bei der Annasäule. Punk war man, sobald man irgendwie aufstehende Haare und Lederjacken und Springerstiefel gehabt hat, durfte man dann bei der Annasäule nicht mehr verweilen. Und wenn man das getan hat, ist man sofort von den Bullen weggetragen worden.
Okay, wir sind im Jahr 2013. Im Zündfunk-Generator haben kein Sitzverbot für Altpunks. Didi, du sitzt mir hier auch gegenüber, Didi Neithardt. Warst du auch Punk oder was war dein Generationenkonflikt?
Also mit den Eltern ist es eher um so Sachen gegangen wie Lautstärke, und was dann aber schon aufgefallen ist, dass so jemand wie David Bowie, wenn er im Fernsehen erschienen ist, anders ausgeschaut hat und auch komische Reaktionen, also eher massive Reaktionen hervorgerufen hat. Sonst war ich, glaube ich, eher, also ich bin ja ein bisschen älter als der Hans, bin ich eher so mit Post-Punk reingekommen, und da war das Stylische nicht mehr so, ich sag mal, exaltiert. Also, dass man sich so richtig dann als Punk angezogen hat, da war eher schon die Überlegung, man ist so eine Art Schläfer, also man hat Holzfällerhemden an. Ich denke mal, der Generationenkonflikt ist bei mir weniger mit Eltern gelaufen als mit Alt-Hippies. Also ja. Punk am Anfang nicht richtig mitgekriegt, erst mit Post-Punk angefangen, und dann waren natürlich solche Bands wie Deutsch-Amerikanische Freundschaft, also etwas mit latenter Faschismusverdacht und Homosexualität, das hat dann schon gesessen.
Dann hören wir uns doch jetzt mal den Generationenkonflikt an, den ihr euch ausgedacht habt, den wesentlich milderen, aus dem Essay Musik ist gleich Müll.
Montagmorgen, 6.45 Uhr. Der Wecker gefühlskalt wie immer, der Fußboden kalt, stockdunkel. Können die nicht endlich die Zeitumstellung abschaffen? Ich kämpfe mich aus dem Bett, weil irgendjemand in Österreich darauf beharrt, dass der Schulunterricht um 7.50 Uhr beginnen soll. Also muss ich meinen Sohn wecken. Er ist 11 und geht ins Gymnasium. Er muss seinen Bus erwischen, alles stressig und wortkarg wie immer. Nur, dass er diesmal, während ich das Frühstück bereite, schon das Handy vor sich liegen hat. Nicht um zu telefonieren, sondern um die neueste Musik zu hören, die er sich aus dem iTunes Store heruntergeladen hat. Papa, wie gefällt dir das? Er denkt nicht an die Uhrzeit, an die Dunkelheit, an meinen Kopfweh und die steifen Glieder, die mir von der zu kurzen Nacht noch geblieben sind. In blecherner Handyqualität, so laut wie möglich über diesen kleinen eingebauten Lautsprecher, spielt er mir DJ Antoine Welcome to Saint-Tropez vor. Will im Ernst wissen, was ich von dieser Schrottmusik in diesem Schrottsound halte. In meiner Schläfrigkeit bin ich nicht sehr wählerisch mit meinen Worten. Dafür hast du 1,29 Euro bezahlt? 99 Cent. Das ist die 99 Cent nicht wert. Gib das Geld besser für was anderes aus. Sofort ist er beleidigt und geht auf Konfrontationskurs. Gegen einen Vater wie mich ist Musik aus der Ö3-Hitparade ein erfolgreiches Mittel zur Rebellion. Er kann von mir aus schlechte Noten, lange Haare und Probleme mit der Polizei haben, aber bitte keine Ö3-Musik. Gib dein Geld nicht für Musik aus, habe ich gesagt. Für diese Musik habe ich gemeint. Welcome to Saint-Tropez. Get fresh, gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these dual frames the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez.
Während DJ Antoine im Hintergrund immer noch Leute in Saint-Tropez begrüßt, jetzt erstmal die Frage an Hans Platzgummer und Didi Neithardt. Wie ist es denn zu eurem Buch gekommen? Also was war denn da zuerst da, dieser sehr schöne Claim, Musik ist gleich Müll, oder der Wunsch, sich jetzt im Jahr 2011, 2012 über die Entwicklung im Musikgeschäft in einem Essay Gedanken zu machen?
Es war bei diesem Buch wirklich mal zuerst der Titel da, dieses quasi Schlagwort Musik ist Müll. ist mir irgendwann einfach mal aufgefallen und ich musste quasi drüber ein Buch schreiben und musste auch Dini Neidhardt dazu holen, dass mir hilft, das zu machen. Es ist also ein Moment heraus entstanden, dass ich, wo ich ja viel Theatermusik, ich bin ja Komponist, viel am Theater, wo ich quasi funktionelle Musik, Gebrauchsmusik mache, wo es immer darum geht, die Musik muss jetzt von einer Sekunde auf die andere hier sein, sie muss verfügbar sein, frei sein, schnell da sein. Was es dann ist, ist eigentlich scheißegal, es muss nur funktionieren und es muss die Situation unterstützen. Klassische Gebrauchsmusik, das ist für einen Komponisten oder Musiker zwar eine Herausforderung, aber auch immer wieder was Frustrierendes und auch sehr Stressiges. Und irgendwann ist mir dann klar geworden, dass eigentlich unsere ganze Musik heutzutage in der Gesellschaft, wie sie wahrgenommen wird, eigentlich als Funktions-, als Gebrauchsmusik dient. Sie muss immer ständig verfügbar sein. Ihr Wert ist gleich null, weil sie immer gratis, ganz schnell auf Klick hier sein muss. Und sie hat eigentlich nur uns zu unterstützen in unseren Launen und in dem Gebrauch, den wir gerade für sie ausgedacht haben. Aber dieser autonome, wirkliche Wert von der Musik ist eigentlich in unserer Gesellschaft extrem verloren gegangen. Und man beginnt dann drüber nachzudenken und gewisse Fragen zu stellen. Was war früher anders? Was war früher schlechter? Was war früher besser? Wie könnte es weitergehen? Und wo stehen wir überhaupt? Und was ist gut und was ist böse?
Darüber, also über den Wert von Musik und über Qualität von Musik, werden wir auch heute noch intensiver sprechen. Jetzt nochmal kurz zur Arbeitsweise. Das Buch ist ja aus einem Guss. Also eben die Rahmenhandlung ist dieser klassische Generationenkonflikt Vater-Sohn. Also ihr habt euch jetzt da nicht beim Schreiben abgewechselt oder wenn ihr das getan habt, ist es nicht ersichtlich. Wie seid ihr denn beim Arbeiten vorgegangen? Didi, bist du nur der Rechercheur oder bist du der Lektor, der Erste?
Also der Hans hat zuerst Sachen geschrieben, dann haben wir zuerst nicht gewusst, bringen wir jetzt zwei Personen rein oder ist es eine Person oder sowas in der Richtung. Dann waren wir relativ schnell dabei, dass es doch besser ist, wenn sich eine Person mit diesen ganzen Sachen plagt, weil im Buch gibt es ja durchaus widersprüchliche Aussagen sozusagen, wir sehen halt jemanden, wie er intellektuell an dieser Sache scheitert. Also zuerst ist dieses Bauchgefühl, das ist ja alles Müll und was hörst du denn da für einen Eurotrash? Und dann kommt man aber drauf, dass sich auch in der eigenen Schallplattensammlung dieser Eurotrash halt aus den 90ern befindet und man das jetzt halt schätzt, weil das teilweise die erste Musik ist, wo man mit sowas wie Techno in Kontakt gekommen ist. Und ansonsten war das so ein schönes Schneeballprinzip.
Also das, was wir jetzt gerade gehört haben, also das ist auch der Anfang des Buches, diese erste Frühstücksszene, da kommt ja schon so ein bisschen früher war alles besser raus. Deshalb auch die Frage, an wen richtet sich denn das Buch? An die Punks oder die Altpunks, die bei dem eben gehörten Ausschnitt jetzt vielleicht gerade schon seufzend vor dem Radio gesessen sind und genickt haben? Oder an diejenigen, die sich die Sendung zwar als Podcast runterladen werden, aber schon nach dem gehörten Auszug vielleicht sagen, oh Gott, konservativ, kulturpessimistisch, das muss ich mir nicht anhören.
Das Buch richtet sich an jeden, sehr allgemein, an jeden Musikhörer und jede Musikhörerin, der, die bereit ist, seinen Umgang mit Musik generell in Frage zu stellen.
Und glaubt ihr, dass ihr damit auch 20-jährige Hörer erreicht, die ihre Musik weitgehend über Smartphone hören, über Streamingdienste?
Ja, auf jeden Fall. Der Leser des Buches muss natürlich lesen können und bereit sein, ein bisschen nachzudenken, zu reflektieren und lesen. Und damit hat er dann eigentlich alle Voraussetzungen, um mit diesem Buch etwas anzufangen.
Okay, aber um jetzt unsere Hörer nicht zu sehr zu überfordern, jetzt erstmal Musik. Wir stellen uns jetzt gerade schon mal klatschbereit zu dritt vors Mikro und üben die Tanzschritte. Auf eurer Playlist steht als nächstes Supremes mit Baby, Where Did Our Love Go? Baby, baby, baby,
schon in den 60ern lebte das KISS-Prinzip. Das von Motown zusammengebastelte Songschema Keep It Simple, Stupid. Der Refrain sollte so oft wie möglich erklingen, denn um den ging es. Der Refrain als Hitgarantie, als Lebensversicherung. Das Leben ein Hit. Motown hat das gemolken, bis die Formel nicht mehr in die Top 40 kam und dann etwas anderes gebastelt, bis wieder eine Formel da war, mit der es weiterging, so lange, bis plötzlich nichts mehr ging, weil sich die Zeiten und die Geschmäcker zu schnell geändert hatten. Auch Motown, dieser Hort des Edlen, Guten und Schönen, dieser Fetisch authentischer Soul-Empfindungen, der scheinbar gute Pol gegenüber seelenloser, vom Reißbrett herunterkopierter Fließbandmusik, wurde ein exemplarischer Müllproduzent, kaum besser als die späteren Epigonen Jamiroquai oder Kravitz. Ähnlich den österreichischen Schlagerlabels wurde im Akkord produziert und dann geschaut, was sich davon verkauft oder nicht. Das eine wurde zu Golden Oldies, das andere, der Müll, zu Lost Treasures, die nun immer mehr Motown- und Soul-Sampler zumüllen. Trotzdem etablierten sich Künstler wie Marvin Gaye, Stevie Wonder oder die Temptations als Motown-Acts und machten afroamerikanische Musik einer weißen Käuferschicht schmackhaft. Bis heute bleibt das Faszinierende an Popmusik, dass gerade perfide kapitalistische Ausbeuterideen immer wieder zu tollen Hits führen. Die meisten popmusikalischen Innovationen entspringen nicht einem inspirierenden Moment der Muse, sondern knallharter Kalkulation.
Wie nah sich Hit- und Müllproduktionen stehen, hier am Beispiel vom R&B- und Soul-Label Motown, nachzulesen im Essay-Bändchen »Musik ist Müll«. Frage an die Autoren Platzkummer und Neithardt. Motown wird von euch ja nur als ein Beispiel aufgeführt. Mal genereller, wann ist Musik Müll oder wann wird Musik zur Müll?
Also die Frage ist, haben wir uns natürlich auch gleich am Anfang gestellt, und da war relativ schnell klar, dass es nicht darum geht zu sagen, es gibt eine Musik, die ist sozusagen von ihrem Wesen her Müll, sondern wir wissen es von sehr vielen Sachen, wo wir sehen, es geht um die Kanäle, wie etwas zu uns kommt, wo etwas Müll wird. Also eine klassische Definition ist sozusagen auch so etwas wie Kitsch, also ein richtig gemaltes Gemälde an der Wand, ist es ein Kunstwerk, wenn es einen Kunstdruck hast, kann es relativ schnell zu Kitsch werden. Und was uns heute aufgefallen ist, ist das, dass je nachdem, in was für ein Medium wir gewisse Musik hören, desto mülliger kommt sie uns vor. Also der beste Song, wenn der in irgendeiner Reality-Soap läuft, ist er plötzlich Müll. Oder wenn Lady Gaga bei Heidi Klum auftaucht, hat sie überhaupt keine Chance, etwas anderes als Müll zu werden. Oder auch wenn man es halt über so kleine Lautsprecher hört, wo man keine Bässe hört, dann wird etwas relativ schnell in so einem Müllkontext drinnen. Das heißt, es geht schon darum, jetzt, welche Strukturen, welche Funktionen stecken dahinter, dass etwas zu Müll wird, auch aus der Erfahrung heraus, dass wir beide sozusagen aus unserer Punk-Sozialisation heraus wissen, dass wir Musik, die wir damals für absoluten Müll, Kommerzmist und dergleichen, Folter für Travolta gehalten haben, nach einigen Jahrzehnten und anderen Hörerfahrungen und einem anderen Nachdenken über Musik natürlich dann sehr stark zum Schätzen angefangen haben oder teilweise, dass diese Sachen parallel gelaufen sind. Also, dass man sowohl Punk gehört hat, wie er gesagt hat, okay, diese Disco-Nummern, die sind aber auch lässig, aber man hat es noch nicht im Teenageralter jetzt definieren können, warum einem beides gefällt. Das war aber natürlich wichtig in so einer Popsozialisation. Man musste sich für eines entscheiden.
Ein wichtiger Aspekt kommt mir, diese Art metaphysische Müllaspekt dazu, dass eben, wie wir vorher gesagt haben, die Konsumgesellschaft heutzutage einfach der Musik extrem wenig Aufmerksamkeit bietet und wenig Oberfläche bietet und sie will nichts mehr dafür tun. Sie will sich die Musik auch nicht mehr irgendwie erarbeiten. Und dadurch geht sie extrem oberflächlich damit um und damit vermüllt die Musik natürlich an sich, weil sie schon irgendwie müllig aufgenommen wird. Das führt in der tödlichen Spirale dann auch dazu, dass natürlich die Musikproduzenten auch durch die Demokratisierung der Produktionsmittel, das Schöne ist ja heutzutage, dass jeder, der einen Laptop hat, sofort ziemlich amtliche oder sehr amtliche Produktionen abliefern kann, dass da natürlich ein extremer Überfluss und wahnsinnige Schwämme an Musik irgendwie da jeden Tag rausgeschnellt wird. Und der Großteil, wie immer schon, nur ist der Großteil natürlich heute noch viel mehr, sind natürlich mittelmäßige Produktionen. Die Produzenten wissen, dass die Leute das nicht mehr so groß wertschätzen, dass sie auch kein Geld mehr damit verdienen können. Deshalb machen sie qualitative immer noch schlechtere Sachen. Die Leute wollen für schlechte Sachen immer weniger zahlen. Damit geht es natürlich auch ab und die Müllberge wachsen natürlich so auch ganz gigantisch.
Spätestens seitdem die meisten Leute eher davon erzählen, welches erste Computerspiel sie gekauft haben und nicht welche erste Platte sie gekauft haben, hat es eine massive Verschiebung gegeben. Das heißt, es ist zwar überall Pop, aber ab dem Zeitpunkt, wo sozusagen Pop in die Mitte der Gesellschaft gekommen ist, also Stichwort Mainstream der Minderheiten, ist es plötzlich unwichtig geworden. Und ich denke mal, deshalb gibt's, ich glaube immer, dass das Wechselwirkungen hat. Deshalb strengt sich ja keiner mehr an, irgendwelche jetzt große Botschaften zu machen, oder man kann es auch nicht mehr rauslesen. Also diese Doppeldeutigkeit von Popmusik, wo man zum Beispiel auch bei so einem Supremes-Song gesagt hat, okay, es geht nicht nur jetzt um die Liebe zwischen zwei Menschen, sondern es geht ja um was anderes. Das ist ja im Prinzip fast weg. Und das andere Problem ist halt, dass halt in fast allen Studios dieselbe Software verwendet wird. Und dadurch entstehen dann immer mehr diese schönen produktiven Missverständnisse und es wundert sich jeder, warum es irgendwie seit 20 Jahren diesen selben Kirmes-Techno-Sound gibt.
Du hast vorher kurz Lady Gaga bei Heidi Klum angesprochen, um nochmal zu illustrieren, wie dieser Müll, wie ihr ihn nennt, klingt. Hier kurz nochmal ein Ausschnitt aus dem Interview.
Hello, Heidi.
Hello. How are you?
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Fräulein Lady Gaga, Frau Lady Gaga, Fräulein Lady Gaga.
To tell you, you are definitely one of the most innovative people on the planet today. I mean, where do you get your inspiration from? I love fashion, and you always have the most amazing, outrageous, different, unique outfits. I mean, where does it all come from?
Well, I would kill for fashion.
Von Musik und Müll über die Abgründe der Popmusik.
Stealing a thing leaves one less left. Copying it makes one thing more. That's what copying's for. Copying is not theft. If I copy yours, you have it too. One for me and one for you. That's what copies can do. If I steal your bicycle, you have to take the bus. But if I just copy it, there's one for each of us. Making more of a thing, that is what we call copying. Sharing ideas with everyone, that's why copying is fun.
Nina Perley mit ihrer Eigentum ist Diebstahl-Parodie. Copying is not theft. Also kopieren und zitieren und klauen ist kein Diebstahl. Wir erinnern uns an die Urheberrechtsdebatte des Jahres 2012, vergangenes Jahr, wenn Redner dann die Mein Kopf gehört mir Aufrufschreiber, Journalisten, Blogger. Die Debatte wurde ja von Künstlerseite hauptsächlich von der Frage bestimmt, wie lässt sich geistiges Eigentum noch schützen? Jetzt sitzen hier der Musiker und Autor Hans Platzgummer und der Pop-Theoretiker und Musiker Didi Neithardt und sagen, beziehungsweise schreiben in ihrem gemeinsam verfassten Essay Musik ist Müll, geistiges Eigentum ist Diebstahl. Wie lässt sich denn das, Hans, mit eurer Rolle als Kulturschaffende und Kulturproduzenten vereinbaren?
Ja, es ist ja alles in unserem kulturellen Umfeld, wie in diesem Buch auch beschrieben, gerade im kreativen Bereich, auch in der gesamten Gesellschaft, im ständigen Umbruch. Warum soll dann gerade so etwas Nostalgisches, auch Abstraktes wie geistiges Eigentum irgendwie davon ausgenommen sein? Auch das ändert sich natürlich die ganze Zeit. Und gerade in der Popmusik wird seit Jahrzehnten immer gesampelt und recycelt und nur über solche Prozesse wird die Popmusik vorangetrieben. Da kann man dann überhaupt nicht mehr entscheiden, wer jetzt wirklich der Vorgänger von einem Werk ist oder wer der Weiterführer oder der Erneuerer ist. Die Frage, wer da wichtiger an etwas ist, ist eigentlich falsch, ist eigentlich pervers in diesem Sinn und kann auch zu nichts führen. Und das Nächste, was mich wirklich daran stört, es geht eigentlich auch gar nicht um die künstlerischen Rechte mehr in dieser ganzen Debatte, sondern es geht nur um Geld. Es geht nur um, wer irgendwie damit irgendwie Knete macht. Es geht darum, Gesetze zu verschärfen, Zensuren anzulegen, Überwachungsstaat auszubauen. Es geht genau um die falschen Sachen und es geht auch nicht um die Urheber selber, sondern es geht um die Urhebergesellschaften und es geht um irgendwelche Rechtsanwaltskanzleien, die dann irgendwie irgendwelche Kids irgendwie verklagen. sagen und von ihnen dann irgendwie 1000 Euro oder was, weil sie sich irgendwo was runtergeladen haben. Das Geld kommt ja im Endeffekt dann auch beim Urheber nie an oder wenn, dann nur in so einem marginalen Prozentsatz. Weil wenn es um das Recht geht, finde ich, dann sollten wir eher jetzt mal überlegen, Künstler braucht unsere Gesellschaft, wie wollen sie erhalten, was können wir tun, was sind ihre Rechte. Ich finde zum Beispiel, Künstler sollten Recht auf ein anständiges Leben haben, sollten Recht auf Versicherung, auf Pension, auf Steuerentlastung und sowas haben. Solche Modelle gibt's. Auch in Irland waren zum Beispiel Künstler jetzt, mit der EU haben sie das auch abschaffen müssen, von Steuern befreit. Solche Modelle sollte sich der Staat lieber überlegen, als wie dass sie irgendwelche Herrschaften von Rechtsanwälten rausschicken, die das Internet zensieren und überwachen anfangen und jeden verklagen, der irgendwie was Falsches benutzt, weil das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Die Sachen sollten wir im Gegenteil eigentlich frei verfügbar machen. Ich mache auf meiner Website, gibt's die MP3s gratis zum Runterholen. Gehen wir lieber mit der Zeit.
Du hast gerade noch von diesen Modellen geredet, die praktisch ein Künstlerleben lebenswert machen können, auch staatlich geförderte Sachen. Es gibt ja auch die Idee von einem Grundeinkommen für Künstler. Die Frage ist natürlich schon ein bisschen, wie ist dann das Ansehen von Künstler, das Image? Es geht natürlich schon ein bisschen weg von Künstler als glamouröser Lebensentwurf.
Stimmt, aber so sehr glamourös ist das Künstlerleben an sich heute nicht mehr. Also
das Glamouröse ist natürlich schon eher vorbei, weil das Glamouröse hat ja auch damit zusammengehängt, dass man sich sozusagen eine Auszeit genommen hat, also das klassische Bummelstudium, und da sein glamouröses Bohemleben gemacht hat, und dann wusste man sozusagen, ich kann ja irgendwie wieder fertig studieren. Das geht jetzt überhaupt nicht mehr. Jetzt muss man das relativ straight machen. Ich meine, was jetzt als glamourös verkauft wird, das sind diese Castingshows.
Ich finde, man muss halt einfach nicht jetzt an der Reaktionär, an den alten Gegebenheiten festhalten und am geistigen Eigentum und an diesem glamourösen Bohem-Gedanken, dass Künstler irgendwie Superstars sind, sondern man muss einfach mit der Zeit gehen, und da sind eigentlich Künstler, gerade Musiker heutzutage, eher Bettler.
Außer irgendwelchen YouTube-Visuals hinterlässt Musik 2012 keine Spuren mehr. Sie ist völlig entmaterialisiert. Von Spotify Scotty ins Nichts gebeamt, wo sie sich verliert. Alles andere würde als Platzverschwendung und unnötiger Aufwand gewertet werden. Diese neue Art des Hörens macht Musik kleiner als das niedrigst aufgelöste MP3. Es löst sie gänzlich auf. Sie darf nichts kosten, okay, nicht mehr als 0,00067 Cent pro Song und darf keinen Platz einnehmen.
Euer Buch zeichnet sich ja teilweise durch sehr steile, aber auf den ersten Blick auch gar nicht so gut zu vereinbarende Thesen aus. Also ihr haltet, wie wir gerade auch besprochen haben, geistiges Eigentum für Diebstahl, was ja in der Debatte eher eine fortschrittliche Position ist. Auf der anderen Seite findet sich in eurem Buch eine knallharte Abrechnung mit Spotify. Was, Hans, ist so schlimm an Spotify oder generell an Streamingdiensten?
Ich finde, Spotify ist das zeitgemäß, also diese ganzen Online-Bibliotheken sind die zeitgemäße Art, Musik zu konsumieren, zu hören. Das ist quasi modern. Und dann ist die Frage, wie funktioniert das denn eigentlich wirklich und wer hat denn was davon? Und das haben wir eigentlich durchleuchtet. Wir haben einfach hinterfragt, was Spotify, für was das wirklich steht, was sie wirklich auszahlen, was im Endeffekt wirklich beim Musiker hängen bleibt. Und da haben wir dann einfach knallharte Realitäten entdeckt, die wieder zu dem, was wir vorher geredet haben, zu der Armut der Künstler beitragen, dass nämlich einfach die Musik nichts mehr wert ist und die Leute, die die Musik produzieren, nichts mehr wert sind und dass sie an dem, wenn noch irgendwo Geld damit gemacht wird, nicht teilhaben können. Das ist das Schwierige an Spotify. Aber an sich ist es trotzdem, finde ich, die modernste Art zu hören und wird sich auch in diese Richtung weiterentwickeln. Vor allem deshalb, weil es einfach praktisch ist. Und das ist auch eigentlich der, wie sich die, unser Musikkonsum in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, nämlich eigentlich seit der Einführung von der Compact Disc in den frühen 80ern, dass es einfach immer praktischer wird. Die Musik muss einfach praktisch zugänglich sein und man muss eigentlich nichts mehr dafür tun und muss sie immer dabei haben. Und da ist natürlich Spotify jetzt, oder jetzt, wir reden immer nur von Spotify, es gibt Hunderte von solchen Streamingdiensten, ja. Musik, Online, Bibliotheken, die haben natürlich genau das auf den Punkt gebracht. Sie bringen dir alle Musiken sofort gratis in einer Cloud, ohne dass du sogar noch irgendwie runterspeichern musst, zur Verfügbarkeit auf dein Handy oder auf deinen Laptop. Und damit kommen natürlich neue Probleme auf alle zu.
Ihr beklagt den Werteverlust von Musik. Das ist natürlich schon aus einer Perspektive des Musikfans, der sich intensiv mit Musik beschäftigt, auch immer noch vielleicht sogar Schallplatten kauft oder CDs. Es gibt aber auch genügend Leute, die vielleicht schon aufgehört hatten, sich für Musik intensiv zu interessieren, die jetzt durch Streamingdienste auf einmal wieder intensiver hören, die vielleicht sogar auch Bands kennenlernen, dann anfangen, sich mit diesen Bands mehr zu beschäftigen, sich Infos über die zu besorgen und dann vielleicht sogar auch dazu kommen, sich doch nochmal irgendwie ein Album zu kaufen. Also in dem Fall ist ja dann so ein Streamingdienst eigentlich ein Tool, das dazu beiträgt, dass Musik zumindest an ideellem Wert wieder gewinnt.
Worum es ja noch auch gehen könnte, ist das sozusagen einen verloren geglaubten Musikkonsum, wie er jetzt nicht unbedingt früher war oder wie er, was weiß ich, anfangs der Nullerjahre war, über Spotify wiederentdecken, dass man also nicht in diese Falle reinkommt, ich habe jetzt alles und ich muss gleich alles hören, sondern dass man sozusagen in einer gewissen Ruhe sich da durchhört. Also diese Erfahrungen haben wir ja auch, also ich bin auch so angefangen, wie ich gemerkt habe, da kann man sich ja einige Sachen runterladen, dass das kurzzeitig mal explodiert ist und dann war es aber so, wie wenn man es an einem Nachmittag 20 Platten gekauft hat, wo man dann auch die alle mal durchgekocht hat und dann ist man draufgekommen, in einem halben Jahr habe ich bis jetzt auch erst nur die drei, die ich eigentlich wollte, gehört. Also ich denke mal, was in dem Buch auch immer wieder so ein Spannungselement ist, ist, dass man sozusagen diese digitalen Erfahrungen auch noch rückkoppelt mit den analogen, mit denen wir aufgewachsen sind. Das heißt, auch zu Hause haben wir Platten, wo wir zwar wissen, das Cover, aber was ist denn da jetzt genau oben? Also gerade wenn man viele Sachen hat, es ist nur alles explodiert und dadurch, dass es ja dann, also ab dem Zeitpunkt, wo es in der Cloud drinnen ist, habe ich ja nicht einmal, also mir geht es gar nicht so sehr um die Haptik, aber ich habe nichts, mit dem ich es identifizieren kann, also das Cover auch nicht. Das sind solche Verschiebungen, wo man wahrscheinlich in 50 Jahren, wenn es was Neues gibt, ich meine, man weiß eh immer bei Medienentwicklungen, wenn sie was Neues tut, findet man irgendeinen Text von vor 100 Jahren oder dergleichen, weil jetzt auch mit Copyright und so, findet man irgendeinen Text aus, was war das, 1917 oder 18, Gewerkschaft der Musiker streikt wegen einem Tonfilm und das sind ähnlich geschriebene Sachen und das kommt immer wieder und je nachdem wird es natürlich ein bisschen kulturpessimistisch ausgelegt. Ist ja ganz interessant.
Punk war die Müllabfuhr, die Rettung, der Restart-Button. Endlich räumte jemand radikal auf, so unfair er auch agierte. Punk ging über Leichen und war stolz darauf. No past and no future forderte er, lebte er. Alles wurde als reaktionär eingestuft. Melodien? Pfui. Rhythmus? Pfui. Akkorde? Songwriting? Weg damit. Endlich eine Müllabfuhr. Wie dringend hätten wir sie heute nötig? Dieses ganze Buch wäre nicht geschrieben, wenn Punk sich erhalten oder wiederholen ließe, wenn heute jemand ähnlich rabiat einen Schlussstrich unter die Popgeschichte setzen und alles Vorhergehende als Hippie- und Spießerscheiße deklarieren würde, alle CDs verbrennen, Audiofiles löschen, Online-Streams stoppen, alles auf den Müll und wieder ganz von vorne anfangen, mit nichts außer dilettantischer Überzeugung.
Hans Platzgummer und Didi Neithardt heute mit ihrem Buch Musik ist Müll im Zündfunk einer Rathau, hier mit einem kleinen Auszug aus dem Kapitel Neustart. Man kann das als ein sehr radikales Zitat verstehen und lesen, aber auch als ein etwas reaktionäres. Seid ihr wirklich der Meinung, dass Punk die letzte funktionierende Müllabfuhr war, beziehungsweise dass es nicht noch andere Möglichkeiten für einen Neuanfang gibt, als alles auf den Müll und wieder ganz von vorne anfangen?
Also ich habe am letzten Wochenende eine interessante Diskussion zum Thema Musik ist Müll gehabt mit einem jungen Winzer aus dem Waldviertel, der als erstes, wie er den Titel gehört habe, sofort an das Thema Kompostieren und Wiederverwerten und Recycling gedacht hat. Wie das genau mit Musik funktioniert, wissen wir, ich würde sagen, spätestens seit Hip-Hop, noch mehr seitdem es sowas wie Bastard-Pop und Mash-Up gegeben hat, wo ja wirklich müllige Musik wieder zu was Neuem gemacht worden ist. Ich denke mal, Punk ist deshalb so wichtig, weil Punk wahrscheinlich das letzte ganz große Erdbeben war, das, ich sage mal, die komplette Popmusik oder das, was wir damals unter Popmusik verstanden haben, zum Erschüttern gebracht hat. Sachen wie Techno, wo ich sagen würde, wahrscheinlich noch viel massiver, weil sie da noch viel mehr umdreht hat, hat dann nimmer mehr so dieses ganze Globale erwischt und war in der Militanz dann, also auch dadurch, weil es instrumental war, nicht so heftig wie Punk. Also ich habe diese Erfahrung ja auch gemacht. Also wie Punk gekommen ist, war ich auch ganz brav und habe mir die ganzen Platten gekauft und habe meine allererste Schallplattensammlung, das waren ungefähr 80 Platten mit hauptsächlich Hippie und West Coast Rock verkauft.
Es war halt so eine richtige Zäsur. Und das ist schon mal schön, die Idee von so einer Zäsur mal wieder irgendwie durchzuspinnen. Wie könnte das heute ausschauen? Was könnte heute? Natürlich ist Punk sowas, will auch niemand und ist auch völlig unmöglich jetzt zu wiederholen. Aber wie könnte heute mal so eine richtige Zäsur, wo richtig irgendwie mal abgeschaltet wird?
Wenn wir von Punk reden, reden wir hier nicht von einem Musikstil, sondern von einer ideologischen Haltung, die in England eine radikal andere war als in Amerika und da ist so ein Schnitt. Also die Clash haben ja in 1976, 77 gesagt, in diesem Jahr keine Beatles, keine Rolling Stones, kein Elvis. Das hat natürlich nicht bedeutet, dass die gesagt haben, das ist alles Mist, aber sie haben gesagt, genau jetzt geht's einfach nicht, dass man sie auf diese ganzen alten Herren bezieht. Jetzt sind die Clash natürlich auch alte Herren geworden und ich glaube, unser Weg von sozusagen Punk hat uns dann auch zu was anderem geführt, zu Techno, zu Elektro, zu Sachen, die sozusagen auch aus diesem Koordinatensystem einer Band, Bass, Gitarre, Schlagzeug, Riffs sind wichtig, Melodien sind wichtig, zu etwas hingeführt hat, wo Sounds wichtiger waren, wo Rhythmen wichtiger waren. Und ich bin jetzt aber auch nicht jemand, der sagt, ja, da muss jetzt was kommen. Also man kennt das aus dem bürgerlichen Feuilleton, wir brauchen eine Revolution und kaum schlagen zwei Jugendliche irgendein Fensterscheiben ein, wird sofort nach der Polizei gerufen. Es ist natürlich auch möglich, dass es sozusagen echt ein Epochenende da ist, dass sie das, also was mit der Klassik, was will man nach der Zwölftonmusik noch machen? Man kann in die Elektronik gehen, aber wir sind jetzt auch nicht welche, die sozusagen verzweifeln, weil Jugendliche MP3-Musik hören und nicht an die Revolution denken.
Ich dachte mal, wäre ganz interessant, wenn mal einfach wirklich abgeschaltet wird, wenn einfach wirklich die Musik ausgeschaltet wird für, sagen wir mal, ein Jahr ohne Musik, dass die Leute mal irgendwie ein Jahr nicht mehr Musik hören dürfen, dass es nirgends mehr eine Musik-Beschallung gibt, weil die Musik wird heutzutage eigentlich als Musik gehört. Und dann, glaube ich, kommt man auf ganz neue Ideen, da kommt man auch auf ganz neue Musiken und auf eine ganz neue Wertschätzung plötzlich wieder. Das wäre zum Beispiel mal ein radikaler Schnitt, der jetzt natürlich nicht sehr realistisch ist, aber man kann ja mal irgendwelche Utopien in den Raum stellen.
Also das Gegenteil von, es müsste immer Musik da sein.
Genau, genau.
Weißt du, was ich manchmal denke? Es müsste immer Musik da sein. Bei allem, was du machst. Wenn es so richtig scheiße ist, dann ist wenigstens nur die Musik da. Und an der Stelle, wo es am allerschönsten ist, da müsste die Platte springen und du hörst immer nur diesen einen Moment.
Dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Punkt auf eurer Playlist, nämlich King Tubby.
Ja, jetzt haben wir King Tubby. Harder Version ist eine Adaption einer Nummer, wo es um Marcus Garvey und den Black Starliner geht und ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie Dub sozusagen so afrozentristische Themen, die auch nicht immer unproblematisch sind, wunderbar ins Weltall schießen.
Überproduktion ist per se auf die Produktion von Müll ausgerichtet. Nur wo ein Mangel herrscht, ist Reparieren, Neuzusammenbauen, Umbauen das, was vor dem Wegwerfen kommt. Der Mangel macht erfinderisch. Wenn in den Studios von jamaikanischen Dub-Pionieren wie King Tubby oder Lee Scratch Perry ein teures, aus den USA importiertes Effektgerät seinen Geist aufgab, wurde es aufgeschraubt und kurzerhand umgebaut. Mit einem Blick für Schaltpläne und Verkabelungen wurden weit radikalere Möglichkeiten der Soundmanipulation ausgelotet und hineingelötet. Deshalb ist es auch sinnlos, via eBay für viel Geld ein Gerät zu kaufen, das auf einem Foto aus dem Black Arc Studio von Lee Scratch Perry zu sehen ist, denn es kann nicht die gleiche, die von denselben Geistern bewohnte Maschine sein. Die Begegnung mit Congotronics und Shangan Shake evoziert eine ähnliche Vorstellung. All der Elektromüll, der in Afrika entsorgt wird, birgt das Potenzial einer Umwidmung in sich. Alte Computer können in ihren Fehlfunktionen plötzlich Neues erzeugen. Das ist das Wesen des Recyclings. So wird Musik erzeugt, die in Europa oder den USA nicht mehr möglich wäre, weil allein der Gebrauch des technischen Equipments gänzlich anders ist. Musik, die mit und aus Elektromüll gemacht klingt, als kollidiere eine zukünftige Vergangenheit mit einer vergangenen Zukunft. Kein folkloristischer Ethnomüll also, sondern transglobale Future Music. Verbreitet ebenso durch Kassetten wie durch das Internet. Musik ersetzt dabei keine Politik, aber sie stellt eine Art dar, sich zu wehren, Gegenentwürfe zu postulieren, ohne sich in ein vordigitales, vorindustrielles Schlaraffenland zu flüchten. All die tollen Rhythms und Sounds aus jenen Gegenden, die früher Dritte Welt genannt wurden, sind elektronisch verstärkt, medial vernetzt, zirkulieren digital und analog und benötigen keine gutmeinenden Sklavenhalter mehr. Typen wie Paul Simon oder Hubert von Geusern, die in Afrika das Nicht-Entfremdete, das Authentische, das Echte, die Einheit zwischen Mensch und Natur, das Edle, Wilde, kurz den Neger suchen. Von Musik und Müll über die Abgründe der Popmusik. Seit der Einführung des Privatfernsehens ist Trash ohnehin nur noch bedingt eine Option. Als subversive Umgehung der Zensur, als schlechter Geschmack, der dem Schmutz und Schund huldigte, der Übertreibungen, Genrebrüche, Genremixturen und Do-it-yourself-Ethos dem Mainstream entgegenstellte, lieferte uns Trash ein Schmuddeluniversum, in dem die marktschreierische Exploitation gängiger Hypes gerade in ihrem unfreiwilligen Scheitern an den jeweiligen Vorbildern großes Potenzial entwickelte. Es war Müll, guter Müll, Müll, der den Freiheitsbegriff verkörperte. Als das Wort Trash jedoch Eingang in den deutschsprachigen Mainstream-Diskurs fand, war es schon zu ordinärem Müll geworden. Plötzlich wurden die Klamotten, Schenkelklopfer und Witzigkeiten der 60er und 70er Jahre dafür gehalten. Angestaubter Muff aus Pauker- und Sexfilmen wurde plötzlich fernsehtauglich. Tiefer geht immer, dachte man sich wohl. Und mit der oberblöden Losung, so schlecht, dass es schon wieder gut ist, wurde alles nur noch elendiglich fad. So kann Trash nicht funktionieren, beraubt seiner Kraft, seiner Attitüde, seines surrealen Humors. Trash kann auch nicht mit Trash resignifiziert werden. Gewollter Trash, das kann nicht gut gehen. Früher ein Mittel der Erniedrigten, es den Erniedrigern zu zeigen, war Trash durch seinen Erfolg dem Tode geweiht. Als Begriff unbrauchbar geworden, spielt er auch in der Musik fast keine Rolle mehr.
Während wir im Hintergrund die Cramps hören, möchte ich spätestens nochmal an diesem Punkt um eine Definitionsrunde bitten. Also nochmal bitte für alle, Musik ist Müll, aber was ist guter Müll, was ist schlechter Müll und was ist Trash und wann wiederum wird Trash zu Müll?
Ich glaube, Musik ist guter Müll, also Trash, wenn sie das als Überzeugung macht. Wenn sie Trash sein will, wenn sie schmutzig sein will, wenn sie unten sein will und wenn sie bewusst sich als Gegenpol zu dem polierten oben sieht. Und Musik wird zu Müll, zu schlechtem, unnötigem Müll, wenn sie eigentlich versucht, was Tolles, Mittelmäßiges zu machen, aber da nicht mal hinkommt und gar nichts irgendwie dabei reicht. Also wenn sie ungewollt, unfreiwillig und ohne es zu wissen billig ist. Aber im Gegenteil, wenn das als Konzept ist, dann lieben wir beide. Wir sind ja schon vorher Trashologen genannt worden, natürlich Trash.
Also ich würde das nur erweitern, dass Trash natürlich auch immer eine Musik ist, die Fehler im System aufzeigt, wo man etwas falsch nachgespielt hat und nicht genau wusste, wie das geht. Und der Müll ist andererseits diese Überproduktion und etwas, wo man mittlerweile ganz genau, also wenn ich zu sehr merke, das ist jetzt wirklich rein aus ökonomischen Gründen gemacht und wo ich mir denke, verdammt, Adorno hat das so recht mit allem und wo das so blank dargestellt wird. Das ist ja auch bei den Castingshows. Bei den Castingshows schaust du ja im Prinzip sozusagen wirklich in den Bauch der Kulturindustrie und man wusste zwar immer, okay, vielleicht geht's wirklich so zu, man kennt diese Geschichten mit Phil Spector, aber da sieht man es wirklich und plötzlich hat dieses wunderbare, glamouröse Ding etwas mit Disziplin, mit Fleiß, also mit total deutschen Tugenden zu tun, wo man sagt, ja, aber dann lieber nicht, dann suche ich mir was anderes. Und da ist Trash natürlich immer etwas, das schnell hingeworfene, hingeschissene, ist natürlich ein wunderbarer Ausweg.
Und hat auch diesen Coolness-Faktor natürlich, im besten Fall.
Also auf Glamour und Coolness wollen wir doch nicht ganz verzichten.
Nein, überhaupt nicht.
Auf keinen Fall.
Überlassen wir nicht
auch
den anderen.
Auch wenn ich ganz unten bin, okay, ist es glamourös und cool.
Noch immer sitze ich am Frühstückstisch, alleingelassen jetzt. Verwirrt vom neuen Tag, der anbricht, und der neuen Welt, die ständig um mich herum zerbricht und trotzdem nicht auseinanderfällt. Ich erde mich am Touchscreen und scrolle durch die Playlists. Der unsichtbare und Bässe ignorierende Lautsprecher des Handys bricht meine Einsamkeit mit zufallsgenerierten Hits von Jason Derulo, Lil Wayne, Usher, Pitbull, sogar die retuschierte Popmumie Madonna ist wieder mit von der Partie. Doch Nicki rappt mittlerweile sogar bei David Guetta, jenem Lappen, der sich neuerdings als Prophet der elektronischen Dance Music in den USA sieht und dabei altgediente Detroiter Labels wie Underground Resistance gegen sich aufbringt. Es wird ihn wenig kümmern, mich aber fröstelt es. Alle sind sie miteinander verknüpft. Die, die mir gut und die, die mir miserabel erscheinen, ob ich es wahrhaben will oder nicht. DJ Antoine remixt Pitbull, Pitbull singt mit Jennifer Lopez und Lil Wayne, auch singt er ebenso wie Lil Wayne von Derulo geschriebene Songs. Und genau dann, wenn meine Verzweiflung am größten ist, kommt Ö3-Musik vom Feinsten.
Nossa, nossa. Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
Michel Tello, der brasilianische Sunnyboy, mit seinem Chor der Models von nebenan. Ai, se eu te pego, singen sie unablässig, wenn ich dich kriege. Ai, se eu te pego. Ach, ich liebe es. Ja, nimm mich, Michel. Bitte nimm mich mit ins neue Jahr. Ich bin bereit, zerrissen und neugierig. Nimm mich.
So, die letzten Sätze und Worte vom Essay Musik ist Müll wären natürlich jetzt auch ein sehr schönes und ein sehr versöhnliches Ende für den Generator. Aber nur jetzt für den Fall, dass im Laufe der Sendung, dass es da zu kurz gekommen ist, würde ich jetzt schon gern nochmal ein, zwei Takte von euch über positive Erlebnisse im digitalen Zeitalter sprechen, also die Perlen der Neuzeit. Gibt es da noch mehr Erfahrungen oder Neuentdeckungen?
Wir hören viel zeitgemäße, also ja, aus dem Jahr 2012 stammende Musik, die wir ganz toll finden. Midlake ist, glaube ich, meine Lieblingsband aus Texas, die immer tolle Alben machen gerade. Oder OPU aus Australien, Tipper aus London. Nicki Minaj haben wir schon öfter jetzt erwähnt, finde ich ganz großartig. Auch irgendwelche Mainstream-Sachen wie Lil Wayne oder so finde ich irgendwie gut. Tatsächlich habe ich über dieses Buch, auch über viel von dieser Schrott-Pop-Musik, aktuelle Popmusik über meine Kinder kennengelernt, die ich darüber auch schätzen gelernt habe. Wie dieses Beispiel von Carly Rae Jepsen mit ihrem aktuellen Hit Call Me Maybe. Das habe ich gehört und da denke ich mal tatsächlich, das ist jetzt wirklich absolut zeitgemäß. Das ist genauso, wie Popmusik heutzutage funktionieren soll und die schafft das auch im guten Sinn, das zu machen. Das ist ein Stück, das in 28 Sekunden zum Höhepunkt geführt wird. Dann müsste es eigentlich auch gar nicht mehr weitergehen. Also es hat sofort, ist das kalkuliert und durchdacht. Die Jugendlichen haben so und so viel Aufmerksamkeit, die wollen dem Ding 20, 30 Sekunden geben, da musst du am Höhepunkt sein und auch ein bisschen hinarbeiten. Das hat kleines Intro, kurze Strophe, dann kurze Bridge und dann fetzt gleich los. Insofern ist das sogar intellektuell eigentlich kalkuliert, finde ich richtig gutes Profitum eigentlich, das hat mich gefreut.
Gut, dann hören wir uns doch Call Me Maybe zumindest 28 Sekunden
ja,
lang an.
Noch. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes.
once for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot light wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy.
Musik ist Müll, erschienen im Jahr 2012 im österreichischen Limbus Verlag. Wir schreiben das Jahr 2013, sind noch relativ am Anfang. Bitte eine Prognose von euch beiden. Wie geht die Diskussion weiter? Wie die Entwicklung? Also seit Januar gibt es ja zum Beispiel so ein weiteres Sachbuch zum Thema Pop, erschienen als E-Book von dem 31-jährigen US-Amerikaner Journalisten Jonathan Fitzgerald, der ja zum Beispiel darlegt, wie seiner Meinung nach die neue Ernsthaftigkeit die Popkultur zum Besseren verändert hat. Also was glaubt ihr, welche Ansätze gibt es da noch?
Also ich hoffe, dass das mit der Ernsthaftigkeit nicht so weitergeht, weil das doch eher so ein kalvinistisch-protestantischer Ansatz ist, wo auch gleich Lady Gaga gedisst wird und wir dann doch eher lieber diese Müllstiller sind. Mit Prognosen tue ich mir immer schwer. Also auch ausgehend von der Musik, die mir 2012 am besten gefallen hat, so Jesse Boyskin der Dritte und Sin Cane, nehme ich an, dass sich auf diesem sozusagen im Schwarzatlantischen zwischen Afrika, Amerika und England wirklich sehr viel noch tun wird. Und das ist auch Musik, die ich großteils aus dem Netz kennenlerne. Also da nutze ich das natürlich schon. Das finde ich halt auch sehr gut, dass man sich das anhören kann und dann kauft man sich die CD oder die Platte. Aber Prognosen gebe ich schon lange keine mehr.
Mir macht Hoffnung so ein bisschen die Tendenz, dass mir vorkommt, dass wir endlich diesen Retro-Boom, glaube ich, überstehen. Das spüre ich an verschiedensten Ecken, dass diese Jahrzehnte der ständigen Revivals und dieser Retro-Mania, dass jetzt irgendwie endlich mal vorbei sind und tatsächlich wieder ein bisschen was Eigenständiges, Neues auch gemacht wird. Und dass es tatsächlich auch nicht mehr so toll ist, jetzt immer Bob Dylan gut zu finden und sich immer auf so alte Sachen zu beziehen. Das finde ich ganz schöne Aussicht auf die Zukunft. Und was ich auch toll dran finde, ist, dass man merkt, dass heutzutage Popmusik generell wirklich globalisiert ist. Und das wird auch, glaube ich, so weitergehen, dass diese angloamerikanische Vormachtstellung immer mehr schwindet und wirklich Musik jetzt von Afrika, ganz viel von Brasilien, aber auch von Russland und Europa, von überall irgendwie gleichberechtigt auf uns zukommt und die gleichen Chancen schon fast vorfindet. Das finde ich ein sehr tolles Umfeld und das macht mir Hoffnung, was daraus entstehen wird.
Dann freuen wir uns auf ganz, ganz viele globale Neuentdeckungen im Netz 2013, verabschieden uns vom ewig Gleichen und hoffen, dass ab und zu Leute auch noch Musik kaufen. Vielen Dank an Didi Neithardt und danke. Hans Platzgummer.
Ciao.
Tschüss.
Von Musik und Müll über die Abgründe der Popmusik. Ein Gespräch mit Didi Neithardt, Hans Platzgummer und Katja Huber. Sprecher Robert Spitz. Weitere Informationen zum Thema, die Playlist der Sendung und der Link zum kostenlosen Podcast finden sich auf der Seite des Zündfunks unter bayern2.de. Und nächsten Sonntag, den 10. Februar 2013 um 22.05 Uhr beschäftigt sich Florian Fricke hier im Zündfunkgenerator mit Frauen im Musikbusiness.